Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute bei mir zu Gast der Missionar zur Digitalisierung der deutschen und europäischen Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen, Group CEO und Co-Founder von Stui, Daniel Zacharias.
Haben wir uns ganz, ganz viel angeschaut, aber die zwei Dinge, auf denen wir hängen geblieben sind, waren einmal Größe des Marktes. Wir wussten, jeder Markt hat seine Herausforderungen, jeder Markt hat seine Einstiegsbarrieren, jeder Markt braucht seine Arbeit. Deswegen muss es sich lohnen, diese Arbeit zu tun in terms of der Größe und oder der Bereitschaft, Geld auszugeben pro Schüler oder pro Schule.
Ja, ihr Lieben, Daniel und sein Team bauen mit Stui das Operating System für Bildungseinrichtungen und sind damit sehr erfolgreich, nicht nur in DACH, sondern mittlerweile auch in vielen weiteren europäischen Ländern. Und darüber sprechen wir heute. Wie funktioniert Internationalisierung und in diesem Fall Internationalisierung nicht in die USA? Das haben wir in vielen Folgen hier schon ausführlich behandelt. Wir sprechen heute mal über paneuropäische Expansion, haben gesprochen über die Auswahl der richtigen Märkte. Welche Entscheidungskriterien haben bei Stui eine Rolle gespielt, zuerst in die Schweiz und in die Türkei zu gehen? Warum waren das abschließend nicht die richtigen Entscheidungen? Welche harten, aber sehr wichtigen Learnings haben Daniel und sein Team daraus gezogen? Wie organisiert man Internationalisierung? Was ist wichtig? Muss man on the ground sein, auch in Europa, oder geht es alles zentral aus Deutschland zu organisieren? Wie macht man Go-to-Market in den einzelnen Ländern und ist M&A gegebenenfalls ein probates Mittel, um schnell und in einer sehr zielstrebigen Art und Weise neue Märkte aufzumachen und sich dadurch auch Trust vor Ort, insbesondere bei Bildungseinrichtungen, zu schaffen? Darüber und über viele, viele spannende weitere Aspekte spreche ich mit Daniel in den nächsten 50 Minuten. Mir hat es viel Spaß gemacht und den wünsche ich auch euch. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo und herzlich willkommen zurück alle zusammen bei herrlichen sommerlichen Temperaturen zu einer neuen Folge Artist on Air und mit mir heute zu Gast Daniel. Daniel, hallo.
Hi, schön da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Du hast nicht nur gutes Wetter mitgebracht und viel Energie, wie ich im Vorgespräch gemerkt habe, sondern auch eine super spannende Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Bevor wir das machen, ich glaube, ich kenne dich mittlerweile aufgrund des Background-Checks schon ein bisschen. Vielleicht nicht jeder der ZuhörerInnen. Stell dich gerne mal vor. Wer bist du und was macht ihr?
Sehr, sehr gerne. Daniel, mein Name, Daniel Zacharias. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Stui. Was wir tun, ist eigentlich ganz leicht. Wir nehmen alles in einer Bildungsorganisation, was Verwaltung, Kommunikation, Organisation bedeutet, und versuchen dies zu automatisieren und eben zu optimieren, so dass die Lehrer wieder Zeit haben für das, was wirklich wichtig ist, und das ist die nächste Generation aufs Leben vorbereiten. Und das Ganze nennen wir Education OS, also das Betriebssystem für Bildungseinrichtungen.
Bildungseinrichtung ist jetzt in meiner laienhaften Wahrnehmung natürlich ein sehr weiter Begriff. Du hast LehrerInnen schon erwähnt. Fokussiert ihr hauptsächlich auf Schulen oder geht es wirklich weit darüber hinaus und es gibt noch viele weitere weiterführende Einrichtungen, die da in Frage kommen?
Natürlich ist der Fokus K12, also typisch Grundschule bis weiterführende Schule. Nichtsdestotrotz nennen wir unseren Markt K12 Plus, weil wir die daran liegenden Bereiche ebenfalls abdecken. Das ist einmal Pre-Primary, also alles, was man sich unter Kita, Tagesbetreuung und Co. vorstellen kann. Und alles, was mit Weiterbildung zu tun hat. Also eine Polizeifachschule oder eine Pflegefachschule in den Bereich. Was wir nicht tun, ist alles, was Higher Education ist, also Universitäten und Co. Das ist nicht unser Bereich. Aber alles, was um den K12-Bereich direkt herum ist, decken wir quasi ab.
Jetzt schaue ich dir ins Gesicht, Daniel, und du siehst noch jung aus, aber ich vermute dennoch, dass deine Schulzeit ja schon ein bisschen her ist. Und für mich ist es natürlich immer super spannend zu wissen, wie kommt man dazu, ein Problem zu lösen? Wie kommt man in dem Problem in Kontakt? Wie war das bei euch? Wie seid ihr sozusagen dazu gekommen, eure Lösung zu bauen für K12 Plus?
Yes. Ich tue recht viel dafür, älter zu wirken, als ich bin. Der Bart, die tiefe Stimme. De facto ist es allerdings so, dass ich Abi vor 6 Jahren gemacht habe. Also es ist auch gar nicht so lange her. Und wie man es vielleicht ein bisschen erwartet, kam die Inspiration für das, was wir tun, direkt aus der Schulzeit. Und zwar haben meine Eltern mich erzogen, mit ganz vielen Weisheiten, aber eine, die sehr hängen geblieben ist, ist entweder meckern und machen oder nicht meckern. Und ich finde das sehr konsequent, weil es gibt dir die Option, aber die Option bringt dich auch zum Tun. Und wir haben als Schüler waren wir unglaublich frustriert. Ich weiß nicht, ob du das kennst noch aus deiner Schulzeit. Du fährst irgendwie in die Schule, kommst da an, hast irgendwie vielleicht im Bus noch die Hausaufgaben abgeschrieben, wenn du nicht so ein guter Schüler warst. Und dann kommst du zur ersten Stunde und die fällt aus. Und du denkst dir so, ich hätte länger schlafen können, ich hätte auf der Busfahrt irgendwie was anderes hören können und jetzt sitzt du vor einem leeren Klassenraum die Stunde ab und wartest dann, bis irgendwie die nächste Stunde beginnt. Das hat uns eines Tages so sehr frustriert, dass wir gesagt haben, ey, das geht doch nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert, während ich hier sitze und auf den leeren Klassenraum starre, bekomme ich WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß irgendwie, mein Dad damals schon sitzt irgendwie zum Beispiel im Homeoffice, aber ich als Schüler, ich als eigentlich Digital Native Generation kriegt es nicht hin. Und dem Meckern wurde lauteres Meckern und aus dem lauteren Meckern wurde Machen. Unser Schulleiter hat uns damals ermutigt und gesagt, hey, dann verändert es doch. Und gesagt, getan, Jan und ich haben uns zusammengetan, haben die erste Version gebaut und der Rest ist, wie man so schön sagt, History. Quasi als allererste Version einfach ein Kommunikationstool, das Informationen, wenn jemand krank ist, daraus eine Vertretung erstellt und die Vertretung an die Schüler kommuniziert. Wenn ich jetzt auf das Produkt heute gucke, ist es natürlich nur noch irgendwie 0,x% vom Produkt. Damals zu lernen, dass das Problem einen selber so beschäftigt. Und während der Entwicklung haben wir gemerkt, es ist nicht nur unser Problem als irgendwie Schüler, sondern das viel, viel größere Problem ist ja das Problem, das dann Lehrer und Eltern haben, ne? Beispielsweise Eltern bei jüngeren Kids, die müssen ja dann eventuell ihr Kind abholen, ihre Pläne verschieben und Co. Oder auch Lehrer, das ist ja ihr Job, wenn sie sich krank melden, dann die Sorge zu haben, okay, wie geht es weiter, wer kümmert sich drum, wer macht das, etc. Diese Prozesse eben auch zu sehen, wir können da optimieren, das ist der große Fokus, den wir haben.
Ja, ihr Lieben, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Internationalisierung über Mergers and Acquisitions, darüber werden wir in den nächsten Minuten mit Daniel noch sprechen. Aber an dieser Stelle möchte ich euch einige Neuigkeiten von unserem Ecosystem-Partner PSG Equity teilen. Zur Erinnerung, PSG ist ein Wachstumsinvestor, der sich auf B2B-Scale-Ups konzentriert. Und das Team hat in 32 Plattformen in ganz Europa bereits investiert und darüber hinaus mehr als 80 weitere Acquisitions getätigt. Aktuell investiert das Team aus einem 2,6 Milliarden großen Fonds und obwohl es sich um einen branchenunabhängigen Investor mit einem verwalteten Vermögen von fast 20 Milliarden Euro handelt, konnte das Team in bestimmten vertikalen Bereichen in Europa viel Geld konzentriert einsetzen. So ist das Team beispielsweise der größte Investor im Bereich Hospitality-Softwarelösungen und hat bis dahin in Europa rund 500 Millionen Euro bereitgestellt. Einige hervorzuhebende Investitionen sind Wizard Group in Schweden, eine Hotelverwaltungssoftware, Zenchef in Frankreich für die Verwaltung von Restaurants und Marpal, ein spanisches Verwaltungssystem für das Gastgewerbe. Wie wir bereits in der Vergangenheit berichtet haben, hält das Team Fusionen und Übernahmen für ein sehr interessantes Instrument, um neue Regionen, Produkte und Endmärkte zu erschließen und ist sehr opportunistisch, wenn es darum geht, die Dachpräsenz der vorgenannten Investitionen zu erweitern. Hiermit also die Einladung an euch alle, nicht nur an Hospitality-Gründer, wenn ihr gemeinsam einmal mit PSG brainstormen möchtet oder einfach PSG etwas besser kennenlernen wollt und das Team dahinter verstehen, dann meldet euch gerne bei Antonia Kramer. Ihre Details und Kontaktdaten packen wir natürlich in die Shownotes. Ich kann das wärmstens empfehlen, inhaltlich super, super spannend und kann euch das nur sehr, sehr ans Herz legen. Hier geht's weiter mit dem Pod und mit viel M&A-Expertise von Daniel zur weiteren Internationalisierung von Stui. Klingt super spannend. Jetzt spiele ich mal ein bisschen den Neugierigen oder Advocatus Diabolus, das ICP, Bildungseinrichtungen, völlig klar verständlich. User-Personas der App, glaube ich, auch klar, sowohl die Schüler als Informationsempfänger, wir gehen jetzt mal von eurem initialen Case aus, als auch vielleicht Lehrer, die Krankmeldung machen und wahrscheinlich nochmal eine administrative Institution, der Direktor oder Co-Direktor, der die Stundenplanung macht. Jetzt sind zumindest in meiner Wahrnehmung diese Personas, die die Software wahrscheinlich einkaufen, ich vermute das Schulministerium oder der Direktor oder jemand sozusagen auf höchster Ebene in der Schule, ja nicht immer die innovationsneugierig sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich möchte das um Gottes Willen nicht verallgemeinern, aber ich kann mir vorstellen, dass sozusagen im initialen Vertrieb bei euch da schon erstmal auch Resistance kam. Habe ich da ein falsches Bild? Sind die Leute neugierig? Wollen die was verändern, auch mit dem Digitalpakt? Oder war das für euch schon auch schwierig, dieses technologische Produkt, mit dem ihr damals gestartet seid, an die ersten potenziellen Pilotkunden zu bringen?
Ich glaube, um ganz ehrlich mit dir zu sein, das war auch der Gedanke, mit dem wir reingegangen sind. Ein bisschen blauäugig von Schule zu Schule und jedes Mal, wenn irgendwie eine Schule uns dann auch, sage ich mal, ein negatives Feedback gegeben hat, haben wir das auf diese Argumentation bezogen. Wenn ich jetzt aber zurückgucke über die letzten 4 Jahre und auch auf mein tägliches Doing gucke, glaube ich, dass man eins unterschätzt. Und das ist die Herausforderung, die so ein Schuldirektor, ein Schulträger oder ein ganzes Bundesland wirklich hat. Weil wenn wir uns auch die typische deutsche Schule angucken, und wir sind eine europäische Firma, im europäischen Vergleich sehr ähnlich, hat man ungefähr 350 Schüler. Auf diese 350 Schüler kommen tendenziell 700 Eltern und ungefähr 35 Lehrkräfte. So, das heißt, wir reden von einer Institution mit über 1000 Personen, die auf dieser App stattfinden müssen, ihre Rollen kennen müssen und interagieren müssen. Und ich weiß nicht, ob du das aus deiner Zeit, was ja auch Gründer, kennst. Ich sag's dir ganz ehrlich, als wir damals bei 50 Leuten die ersten Tools systematisch eingeführt haben, und auch wenn es Slack ist, es braucht seine Zeit. Und auch nur 50 Leute in die richtigen Gruppen zu kriegen, die richtigen Kommunikationskanäle zu ermöglichen, nicht einen zu vergessen, der dann runterfällt, das ist eine hohe Challenge. Und ich glaube, dass man die Aufgabe von vor allem Schulleitern und Lehrern, die ja auch dann in der Execution viel machen müssen, da einfach sehr, sehr unterschätzt. Und diese Unterschätzung führt zu zwei Problemen. Ich glaube, zu einem, es ist einfach eine Meinung, die über die Flure geistert oder in unserer Gesellschaft geistert, die dem nicht gerecht wird, was die Herausforderung und was auch die Leistung ist, wenn man das absolviert. Und zum Zweiten ist es etwas, was auch unsere Szene, also die EdTech-Szene, lange nicht verstanden hat. Und deswegen Tools baut, die nicht darauf fokussiert sind, der Schule das Onboarding und die Unterstützung zu geben, dies eben erfolgreich zu administrieren. Wir haben ganz, ganz viel gelernt, vor allem in den ersten 2 Jahren. Und das ist unterschiedlich, ob du auf eine Schule verkaufst oder einen ganzen Schulträger, weil da potenziert sich die Herausforderung. Wie schaffe ich es, eine Schule erfolgreich zu machen? Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir Schulen, Schulträger und Bundesländer nicht Kunden nennen, sondern Partner nennen. Weil wir müssen uns mit ihnen zusammentun und sie erfolgreich machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz erheblicher Unterschied, wie wir in den Markt rangehen und wie wir nicht nur sagen, ich brauche eine Software für ein Problem, sondern ich werde Partner einer Bildungseinrichtung oder einem Träger von Bildungseinrichtungen und mache ihn erfolgreich. Und ich glaube, wenn man das annimmt, die Herausforderung als Unternehmen, kann man da auch sehr erfolgreich sein. Und man sieht plötzlich, was wirklich Schulträger imstande sind zu leisten und unsere Bildung auch wieder nach vorne bringt.
Jetzt würde der typische, klassische SaaS-Investor von heute wahrscheinlich sagen, ja, verstehe ich, ist, glaube ich, ein guter Approach, aber das hört sich nach sehr viel Servicekosten on top on Software an. Viel Onboarding, viel Begleitung, viel Partnerships. Wie würdest du dem entgegnen, Daniel? Oder würdest du sagen, es kommt einem normalen Customer Success von einem anderen Produkt in einem anderen Markt eigentlich ähnlich gleich? Du hast vielleicht im Onboarding ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn es einmal drin ist, dann wird die Nutzung irgendwie auch von den Schulen hauptsächlich selbstständig getragen.
Naja, ich glaube, es ist wie vieles im Leben. Da, wo man am Anfang den höheren Aufwand reinsteckt, profitiert man länger davon. Ich glaube, das ist ja ein generelles Prinzip, dass das nicht nur auf den Job zutrifft oder auf den Beruf, sondern aufs Leben. Und ich glaube, so ist es. Also Ich will das gar nicht kleinreden. Der Aufwand, eine Schule onzuboarden und in den ersten Monaten erfolgreich zu machen, ist auf die Kundengröße, wenn man es mit einem SMB-Vertrieb vergleicht, definitiv höher. Dafür ist aber auch die Retention deutlich, deutlich länger. Und wir sehen das gerade. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen den AdTech-Markt verfolgst, aber ich glaube, der ist heißer denn je. Wir sehen extrem große Transaktionen in Structure im Higher-Ed-Bereich, gerade von KKR gekauft, PowerSchool gerade von Bain gekauft, zu auch sehr hohen Multiples. Weil wenn man es einmal geschafft hat, eine Basis zu bauen, ein Marktführer zu werden, den Wert und diesen Schatz, der Kunde ist, der ist unvergleichlich hoch. Und ich glaube, wenn du es so vergleichst, ist der Serviceaufwand, den wir betreiben, um Kunden onzuboarden, höher. Dafür ist aber die Retention und dadurch auch der Customer Lifetime Value um ein Vielfaches höher, als wenn du es mit jeglichem SMB-Bereich vergleichst.
Super spannender Punkt und lustigerweise hatte ich vor kurzem den Gründer von Hero hier, die sozusagen Vertical OS für Construction, was für Handwerker machen.
Auch spannender Bereich.
Super spannender Bereich und wir hatten eine ähnliche Diskussion dann, ja, also warum haben Investoren lange von Vertical Operating Systems und würde gesagt, so ein bisschen die Finger gelassen. Ja, vorne ist der, sind die Tickets vielleicht erstmal kleiner, aber genau wie du sagst, du hast extrem hohe CLVs, niedriger Churn. Du kannst über Zeit das Produkt ausbauen von vielleicht einem kleineren Use Case, mit dem du reingehst, mit dem ihr auch gestartet seid, zu wirklich einem Operating System und da wahrscheinlich auch Stück für Stück Layer on the Cake drauflegen. Und ich stimme dir vollkommen zu und euer Erfolg, über den wir jetzt gleich sprechen, gibt euch ja auch recht. In den 4 Jahren ist viel passiert. Ihr habt sehr, sehr erfolgreiche Finanzierungsrunden eingesammelt. Vielleicht gibst du uns einfach mal einen Abriss, wo steht das Produkt heute und wo steht Stui heute 2024?
Sehr, sehr gerne. Vielleicht noch einmal kurz den Schwenk zurückzumachen zu dem, was du gesagt hast. Ich finde es total richtig und auch ganz, ganz großen Respekt, was Hero da geleistet hat. Genauso ist es. Ein OS in der Frühphase aus dem Boden zu stampfen, ist gar nicht so leicht, weil du kriegst gar nicht die Breite, die ein OS eigentlich braucht, um OS zu heißen, so früh hin, weil es ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig. Aber sobald du es geschafft hast, durch die richtigen Entscheidungen im Produkt am Anfang, die Kunden und die Top-of-Mind-Probleme der Kunden zu lösen, hast du dir einen Trust erarbeitet, auf dem du unzählig viel aufbauen kannst. Und wir sehen das in den ganz klassischen OS, ne, mit Microsoft und Windows, wie sie über die Zeit über Windows, Office und Co. die Steigerung geschafft haben. Und ich glaube, das Ganze ist in diesen Vertical OS-Märkten genauso möglich. Und es gibt ja auch da in diversen Sektoren, die vielleicht auch von außen nicht immer so nach dem heißesten Scheiß aussehen, trotzdem wirklich Firmen, die wirklich Leben verändern. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht, wo stehen wir heute? Wie sieht das Produkt aus? Was tun wir? Auf der Produktseite sind wir noch lange nicht am Ziel. Also so starte ich gerne, weil ich glaube, und das ist ja auch immer so eine Gründerphänomen, man sieht immer noch, wenn ich in Schulen gehe oder mit unseren Kunden rede, so unendlich großes Potenzial, was wir abdecken können. Nichtsdestotrotz decken wir die Grundfunktionalitäten einer jeglichen Schule ab. Und das beginnt bei dem Thema Kommunikation. Wir haben eine Kommunikationssuite, die hilft Schulen, quasi alles an Kommunikation hinzukriegen. Ja, das heißt wirklich von, ich kommuniziere an die Eltern, ich kommuniziere zu Kollegen, ich kommuniziere automatisiert, feste Termine, alles im Bereich Kommunikation. Das ist oft die Basis der Zusammenarbeit. Dann das Thema Organisation, also wirklich Prozesse, die lehrerspezifisch sind, zu automatisieren und abzudecken. Das typischste Beispiel ist Krankmeldungen. Ein Prozess, der in 90% der deutschen Schulen noch immer über das Telefon im Sekretariat gelöst wird, was unglaublich aufwendig ist, können wir mit ein paar Knopfdrücken lösen. Dann das Thema Lern- und Performance-Management. Das klingt immer so hoch spezialisiert, ist aber für die Schüler wirklich das Tool, wo ich richtig für brenne. Ne? Also was du da tust, ist klar, du machst die Notengebung, die Zeugnisse fließt, das ist der administrative Teil davon, aber du entwickelst wirklich Curriculas, du hilfst Lehrern wirklich zu überlegen, wie kriege ich meine Klasse verbessert, wie kriege ich ihnen den Stoff besser beigebracht. Das ist quasi das Backbone zu deiner pädagogischen Arbeit. Und dann der vierte Bereich ist das Thema Administration. Also wirklich tief, ich sag manchmal immer, der ärgerliche Backoffice-Staff in der Schule, den nie ein Otto-Normalbürger sieht. Aber da gibt's Schülerakten, die müssen geführt werden. Da gibt's Statistiken, die müssen eingetragen werden. Und das ist wirklich, wirklich heavy Arbeit, die Schulen zu Großteil heute noch wirklich manuell mit Pen und Paper oder Excel und Word absolvieren, den wir da komplett in eine digitale Ebene heben. Das ist das Produkt. Und jetzt hast du gefragt, wo steht die Firma? Wir sind heute unterwegs, knapp 230 Leute, aktiv in 7 großen europäischen Ländern, wo wir wirklich auch mit Offices den Markt konsequent abdecken, haben natürlich Schulen in, glaube ich, über 60 Ländern auch außerhalb von Europa. Aber Europa ist da der große Fokus. Und wir fangen gerade erst an. The best is yet to come.
Und wie seid ihr, 230 Leute müssen bezahlt werden, Daniel, auch mit den ein, zwei Schulen. Können wir gleich mal auch über Pricing sprechen. Aber wie seid ihr aktuell finanziert? Ich glaube, da gab es auch von nicht allzu langer Zeit sehr spannende News, die nochmal sozusagen sehr für Vertical OS sprechen, ja, für alle, die zuhören und überlegen, da was zu starten. Wie sieht es auf der Funding-Seite aus?
Genau, wir sind seit 2020 VC finanziert. Wir haben die ersten ein, zwei Jahre gebootstrapped und sind dann ins Fundraising-Game eingestiegen. Haben jetzt nach unserer Series A letztes Jahr oder Series A Extension letztes Jahr eine Series B geraced, 21 Millionen Euro, die einfach weiteres Wachstum finanziert und natürlich auch unser M&A Playbook und M&A Ansatz, den wir haben. In Summe, glaube ich, sind es mittlerweile 46 Millionen, die wir eingesammelt haben. Und ich glaube, gerade MedTech hoffen wir da Pionier zu sein, wirklich für viele, die da kommen, weil der Markt ist groß genug und der Markt hat auch noch genug Arbeit vor sich.
Als jemand, der schon deutlich länger aus der Schule raus ist als du, Daniel, und noch älter ist, wie kann ich mir eine Zahlungsbereitschaft bei Bildungseinrichtungen, bei staatlichen Bildungseinrichtungen vorstellen? Ich glaube, medial ist da in den letzten Jahren viel passiert, Digitalpakt, viel Zuschuss, der Bund hat Geld reingegeben, aber also wie ist eine Zahlungsbereitschaft aus oder anders gefragt, wie strukturiert ihr euer Pricing gegenüber den Bildungseinrichtungen?
Oh, das war eine lange Journey. Also ich glaube, ich könnte unglaublich viel dazu erzählen. Im Grunde genommen brechen sich ja in der Schule die Budgets runter. Und wenn man sich Statistiken anguckt, dann sieht man, dass ungefähr in Europa um die 7.000 Euro pro Schüler zur Verfügung stehen einer Schule. Gut, dafür müssen Gebäude bezahlt werden, müssen Lehrkräfte bezahlt werden. Und dafür ist dann natürlich auch ein gewisser Teil für Hardware und Technik da. Und wenn wir aber in den Markt gucken, wie der sich über die letzten Jahre entwickelt hat, wurde sehr, sehr viel dieses Geldes in Hardware gesteckt. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, um ein gewisses Fundament zu setzen. Das ist einmal zum Beispiel Infrastruktur, der WLAN-Ausbau in der Schule, bis hin zu Geräten, iPads, digitale Tafeln und Co. Und ich glaube, was so spannend ist und wovon wir auch timingtechnisch sehr profitiert haben, ist dieser Wandel, naja, jetzt habe ich ein iPad, jetzt habe ich eine Hardware, aber das löst doch kein Problem. Weil ein iPad zu haben und ein iPad zu gebrauchen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dieser Sinneswandel, der kam sehr, sehr stark auch durch Corona bewegt und in 2020, 2021, zu sagen, okay, jetzt habe ich zwar all die Hardware, aber die rettet uns trotzdem nicht. Wir brauchen Software, die kommunizieren kann. Wir brauchen wirklich Arbeitserleichterung und das kommt nur durch Software. Und zu der Zeit sind wir ja auch gewachsen und haben ganz klar gesagt, okay, wir wollen langfristig mit Schulen arbeiten. Deswegen bringt es nichts, wie viele es zuvor gemacht haben, so lifelong licenses zu verkaufen, wie man das auch noch klassisch im On-Prem-Markt kennt. Sondern wir haben früh gesagt, und damit waren wir, glaube ich, einer der Ersten, die wirklich gesagt haben, wir bauen auf dieser typischen SaaS-Lizenz. Eine Schule zahlt bei uns jährlich eine Gebühr für den Service, für die Weiterentwicklung, profitiert aber damit auch. Und das passt zu unserem Partneransatz, zu sagen, hey, wir wachsen mit dir. Du kannst mehr Module natürlich draufsetzen, aber auch die Kernsoftware entwickelt sich weiter. Und das war total schwer, Schulträgern, Bundesländern und auch Schulen das zu erklären, dieses Prinzip zu erklären, das sie jahrelang nicht gekannt haben. Aber ich glaube, jeder unserer Kunden wird bestätigen, dass das absolut ein wertvoller Schritt ist, weil wie zuvor immer eine Software reinverkauft wurde und dann lebt damit, solange es geht, passiert jedes Jahr eine Entwicklung, von der der Kunde profitiert. Und gerade die Kunden, die mit uns gegangen sind von so 2018, 2019 bis heute, konnten sich mit uns eben weiterentwickeln. Vom Pricing itself sehen wir gerade einen Markt, der sehr, sehr stark wächst. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr knapp 14% Expansion-Wachstum in den europäischen Märkten, in denen wir sind. Dieses Jahr ist es ein bisschen zurückgegangen. Für nächstes Jahr wird es sehr, sehr stark steigend erwartet, weil sowohl in Deutschland mit Digitalpakt 2 als auch in anderen Ländern extrem viele Fördermaßnahmen zugesagt sind. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ihr seid quasi in einem Hotspace unterwegs, was zumindest die Budgetunterstützung der Schulen angeht. Und das ist super spannend zu erfahren. Du hast vorhin schon angemerkt, ihr seid in sehr vielen unterschiedlichen europäischen Ländern bereits aktiv. Und darüber würde ich gerne mit dir heute nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen. Internationalisierung. Wir haben ganz oft hier bei Artist on Air schon über das klassische Playbook erst Dach oder erst Deutschland, dann USA, Post-Series A gesprochen. Es gibt aber natürlich auch den anderen Weg, internationalisieren in Europa. Erste Frage zur Kundenstruktur, die du schon erwähnt hast. War das eher ein organischer Prozess, dass ihr nach Deutschland, wo ihr vermutlich gestartet seid, dann auch Kunden über Schulpartnerschaften, über Inbound, über Weiterempfehlungen aus dem Ausland dazu bekommen habt? Oder war es direkt von Anfang an ein sehr, sehr strukturierter Prozess eurerseits, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt als nächstes in Markt 2 mit einer Outbound-Engine und rufen da die Schulleiter an? Hol uns mal ab, vielleicht so ganz zum Anfang eurer Internationalisierung.
Es war ein komplett strukturierter Prozess. Also man hat mal ein oder zwei Kunden aus dem Ausland gewonnen, weil, keine Ahnung, ein Lehrer an der Grenze wohnt, in Luxemburg, das war zum Beispiel, tatsächlich hatten wir einige Kunden aus Luxemburg gewonnen, aufgrund der Nähe. Nichtsdestotrotz war es komplett strukturiert. Die Märkte sind schon in den Grundsätzen sehr ähnlich, in der Struktur absolut gleich, aber sie halten sich auch nur in ihren eigenen Ländern auf. Es ist ganz, ganz interessant, wie das strukturiert ist. Du hast wirklich von Land zu Land kaum Konnektivität. Ne? Und das liegt an jahrelanger Arbeit, die sich immer nur aufs eigene Land fokussiert hat. Es liegt daran, dass es unterschiedliche Standards gibt in einzelnen Ländern, auch wenn sie theoretisch gleich strukturiert sind. Ne? Also jedes Land in Europa hat quasi Bundesländer, Kantone oder Regionen. Darunter finden sich Schulträger und darunter finden sich Schulen. Das ist überall gleich und die Entscheidungszyklen sind sogar sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz arbeiten die komplett autonom voneinander. Deswegen per Accident ist da sehr wenig gegangen. Leider.
Und auch eine europäische Ebene, eine europäische Union hilft da wenig, weil du sagst sozusagen, diese Märkte agieren extrem autonom und die Ebene, vier Ebenen drüber, ja, auf politischer Ebene, Bildungs- und Kulturministerien, das ist so weit weg von euren Zielkunden, dass das wenig Effekt hat? Oder ist es für euch auch irgendwie eine Bühne, wo ihr aktiv seid, über bestimmte Lobbyarbeiten, wo ihr Netzwerke versucht zu leveragen? Klingt ja jetzt erstmal von deiner vorherigen Antwort her nicht so, sondern sehr direkter Approach Market by Market.
Ja, ich glaube, der Einfluss von Europa über die letzten 6 Jahre lässt sich eigentlich ziemlich genau runterbrechen in 2 primäre Aktionen. Das ist natürlich Zuschüsse an Fördermittel, so, aber die entscheiden die Länder wieder sehr separat, wie sie ausgeben. Das heißt, sie werden teilweise auch unterschiedlich investiert. Das hat dann keinen Einfluss, diese Silos so ein bisschen aufzubrechen. Und das Zweite ist natürlich auch das Thema Datenschutzgrundverordnung. Ne? Die ist ja europäisch eingeführt worden. Was die aber mehr gemacht hat, ist quasi eine Unterscheidung im Datenschutzstandard reinzubringen zwischen Asien, USA und Europa. Ne? Das heißt, du hast auf der Datenschutzthematik hast du schon einen gleichen Standard durch ganz Europa, was sehr, sehr hilfreich ist, weil du nicht pro Land wieder neu das zeigen musst. Das hat uns sicherlich in der Internationalisierung geholfen, weil das ist oftmals ein Thema, das ist sehr, sehr schwer greifbar, vor allem wenn das Länder individuell managen. Aber das ist auch das Einzige. Ne? Also das hat eher für uns ein Fundament gelegt für die Internationalisierung und auch ein sehr dankbares Fundament, weil wenn du da in Deutschland unterwegs bist und jetzt durch die EU-Datenschutzkonformität einfach einen Standard geschaffen hast für dich in Deutschland, ist der auch einer, der dir das grüne Licht in anderen Ländern gibt. Ne? Also das hat sicherlich geholfen. Aber wenn man über die letzten 6 Jahre guckt, war das wahrscheinlich der einzige Benefit aus der Richtung.
Lass mich doch gerne mal teilhaben, Daniel, an sozusagen dem Entscheidungsprozess Internationalisierung in der EU versus wir gehen vielleicht doch in die USA. Riesiger Markt in den USA, Investoren lieben das USA-Play. Du hast natürlich schon ein paar andere Gründe genannt. Ja, es gibt eine einheitliche Datenschutzgrundverordnung hier. Es gibt sicherlich ähnliche Märkte, ähnliche Strukturen. Nichtsdestotrotz habt ihr ja sicherlich zusammengesessen, okay, wie machen wir jetzt Internationalisierung grundsätzlich? Freue ich mich da mal ein bisschen zu partizipieren an euren damaligen Gedanken.
Ich glaube, die Entscheidungsfindung war sehr, sehr leicht. Weil wenn du in die USA und auch nach Asien guckst, wären ja 2 theoretisch Märkte gewesen, wobei der USA-Markt deutlich typischer ist. Die Competition ist einfach sehr, sehr stark. Die USA ist tendenziell, zumindest was Management-Software angeht, deutlich weiter. Also die ist bestimmt 10, 12, 14 Jahre weiter in was sie geschafft haben. Klar, sie hinken an anderen Themen hinterher, das Thema Datenschutzregulierung und Co. Ich glaube, da in Deutschland haben wir oftmals, was wir als sehr, sehr negativ zeigen, was aber auch eine Stärke sein kann im Thema Sicherheit. Da hinkt die USA sicherlich hinterher, aber was die Effizienzsteigerung, was die Automatisierung, was darum geht, den Lehrer wieder freizusetzen für das, wofür er eigentlich Lehrer geworden ist, da ist die USA sehr, sehr weit. Das heißt, wir hätten um diesen Markt zu erobern, nicht nur das Geld gebraucht, das du brauchst, um in die USA zu gehen, sondern auch nochmal ganz, ganz viel mehr Geld gebraucht, um wirklich da kompetitiv schnell Meter machen zu können. Und gleichzeitig neben diesem, schwierigen Markt für uns in den USA, sehen wir in Europa eben ganz, ganz viele Benefits. Wir haben eine einheitliche Datenschutzgrundstruktur, eine einheitliche Wichtigkeit auf dem Thema. Wir haben eine einheitliche Struktur, wie Vertriebswege funktionieren. Du hast das Bundesland, den Schulträger, die Schule, wie vorhin erklärt. Du hast Länder, die in sich selbst riesig Potenzial haben, aber kaum digitalisiert sind, also der Greenfield, der noch immer in Europa da ist, ist phänomenal, wenn du die Märkte anguckst. Vor allem für uns ganz, ganz früh auf der Agenda ist Spanien gewesen. Das ist ein Markt, der in der Digitalisierung auch sehr, sehr weit zurückhängt. Und wir glauben, auch wie schon bei den Kunden, dass auch wenn mehrere Märkte aufzumachen vielleicht schwieriger at first scheint und auch deutlich mehr Arbeit at first braucht, dass du langfristig davon profitierst, weil die Defensibility dieses Marktes sehr, sehr hoch ist. Und wir haben recht früh gesehen, dass es diesen europäischen Champion nicht gibt. Und wir wollen dieser sein. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin.
Ich gehe jetzt mal iterativ die Entscheidungsklaviatur weiter, Daniel. Ja, also USA streichen wir von der Liste, Asien auch von den durch dich erklärten Gründen. Jetzt bietet natürlich Europa schon nochmal ein breites Spektrum an potenziellen Märkten an. Und da kann ich aus meiner Zalando-Erfahrung sagen, dass man sich da auch leicht verzetteln kann. Wir hatten damals natürlich die gleiche Thematik mit Internationalisierung. Wie habt ihr da eine Priorisierung hinbekommen? Und wie war da vielleicht auch eure Gedankengänge? Erstmal ein Land zum Testen oder direkt 2 bis 3, um auch AB-Testing-Möglichkeiten zu haben? Wenn ja, welche Märkte? Hol uns mal ab sozusagen in den Planungsprozess für Internationalisierung nach Deutschland.
Ich glaube, dass das Spannende dabei war, dass wir, wie du schon sagtest, in Europa einfach eine Vielzahl an Länder haben und Länder sich trotzdem auch kulturell und Co. sehr unterscheiden. Das heißt, wir mussten uns die Frage zuallererst stellen, welche Märkte lohnen sich denn überhaupt zu anfangen? Also wenn du die Kapazitäten hast und die finanziellen Mittel hast, 5, 6 Länder zu machen, dann kannst du mit der Gießkanne ein bisschen breiter schießen. Aber wir hatten damals eher die finanziellen Mittel, 1, 2 Länder zu machen. Das heißt, die allererste Frage ist, welcher Markt ist worth winning?
Das war quasi... Wann war das, Daniel? Kurze Zwischenfrage, also ungefähr Pre-Series A noch oder Post-Series A?
Es war Post-Series A, die haben wir ja in 2021 geraced. Also wir haben ja Series A und Series A Extension geraced und Series A war, ich glaube, März, April 21. Und das war so, die Diskussion hatten wir dann so im Herbst 21. Und die große Frage im Board war, welche Märkte are worth winning und was sind für uns Indikatoren? Und am Ende haben wir uns ganz, ganz viel angeschaut, aber die 2 Dinge, auf denen wir hängen geblieben sind, waren einmal Größe des Marktes. Wir wussten, jeder Markt hat seine Herausforderungen, jeder Markt hat seine Einstiegsbarrieren, jeder Markt braucht seine Arbeit, deswegen muss es sich lohnen, diese Arbeit zu tun in terms of der Größe und oder der Bereitschaft, Geld auszugeben pro Schüler oder pro Schule. Ne? Und das waren quasi die zwei Werte, auf denen wir gesteuert haben. Ne? Sind das Märkte, die bereit sind, einen hohen Preis pro Schule zu zahlen, oder sind das Märkte, die groß sind? Ne? Und wenn man dann dieses Muster auf Europa legt, dann sind vor allem die großen Länder interessant. Das sind Frankreich, Spanien, Italien, sicherlich auch die Türkei ist nicht zu unterschätzen in der Größe. Und wenn man sich anschaut, was sind die Märkte, die einen sehr hohen Preispunkt haben, also bereit sind, sehr, sehr viel zu zahlen, sind es Länder, die auch sehr hohen Stellenwert auf dem Thema Bildung legen. Das ist zum Beispiel die Niederlande, das ist Belgien, das ist sicherlich auch
Nordics vielleicht.
Nordics und vor allem auch die Schweiz. Das unterschätzt man ja oft. Das sind Märkte, die dann deutlich kleiner sind, aber aufgrund von dem, was sie bereit sind, dort zu investieren, sehr, sehr attraktiv sind. Und das war quasi der Filter, den wir angenommen haben. Und wenn du den einmal da Europa quasi durch dieses Sieb kippst, bleiben gewisse Länder hängen. Und dann war es quasi die Qual der Wahl. Was versuchen wir, was machen wir? Und die zwei Länder, für die wir uns damals zuallererst entschieden haben, haben wir auch absichtlich sehr kontrovers gewählt, weil wir sehen wollten, was wie gut funktioniert. Wir sind damals in die Türkei gegangen und in die Schweiz gegangen. Die Schweiz, ein Land, das sehr nah ist, das kaum, und alle Schweizer, die hier zuhören, werden mich hierbei korrigieren, kaum Sprachbarrieren hat. Das Land, das ja auch von der Kantonsstruktur sehr ähnlich zur Bundeslandstruktur ist, vom Föderalismus, also sehr, sehr deutschlandnah. Und die Türkei, die sehr, sehr groß ist, vielleicht ähnlich weit weg von der Digitalisierung wie Deutschland, aber dadurch auch einfach eine extreme Notwendigkeit für Tools hat. Und wir haben uns da erhofft, einfach auch schnell Adaption zu schaffen. Und wir haben damals uns dann viel Zeit genommen, haben mit anderen Gründern gesprochen, die sich Internationalisierung angeschaut haben und haben gedacht, okay, die beiden sind ein guter erster Schritt.
Da würde ich nochmal gegentreten. Ja, also ich glaube, das Raster habe ich total verstanden, das macht komplett Sinn. Aber Gerne. Wie du selber gesagt hast, aus dem Raster sind ja dann wahrscheinlich trotzdem nicht zwei rausgefallen, sondern 10. Und ein paar der Gründe habe ich schon verstanden, Türkei und Schweiz. Ich würde trotzdem vielleicht nochmal eine Ebene tiefer stehen, warum sind es die anderen 8 nicht geworden? Ja, weil ich hätte jetzt auch sagen können, okay, Frankreich, ja, großer Volumenmarkt, Bildung spielt schon eine Rolle, ist nicht weit weg von Deutschland, kann man irgendwie auch die Teams vielleicht ganz gut steuern. Also gab es so ein paar Anti-Kriterien für bestimmte Märkte, warum ihr die sozusagen nicht in die Top 2 genommen habt?
Also es gab ein großes Kriterium, wir konnten nur ein Land machen mit einer anderen Sprache, einfach ressourcentechnisch. Deswegen war die Wahl entweder Österreich oder die Schweiz. Und dort fanden wir die Schweiz sehr, sehr attraktiv, weil sie perfekt in dieses Muster hoher Warenkorb passt. Also das war eine sehr leichte Entscheidung. Ich glaube, da hat jetzt nicht viel gegen Österreich gesprochen. Und wir haben ja auch jetzt mit der Transaktion gerade Österreich als Markt neu angegangen. Ich finde den Markt super spannend. Aber Schweiz war einfach mehr in diesem klaren Muster für die Märkte, die eine hohe Ausgabenbereitschaft haben. Und ja, am Ende stand die große Wahl zwischen Italien, Spanien und Türkei. Und im Endeffekt war es eine Wahl für die Türkei aufgrund der Größe. Wir haben uns auch ein bisschen was erhofft. Das hat sich leider nicht bestätigt durch den Grad der Privatisierung. Also die Privatisierung in der Türkei ist deutlich höher. Wir haben uns dadurch erhofft, wenn wir die öffentlichen Schulen nicht kriegen, weil in Deutschland supplyen wir hauptsächlich an öffentliche Schulen, können wir da die Privatschulen nochmal testen, so ein bisschen Plan B-mäßig. Im Vergleich zum Beispiel, Deutschland hat so eine Privatisierungsrate von unter 5%. In der Türkei reden wir von knapp 30% Privatisierungsrate. Das ist schon deutlich anders. Die war nicht unser erstes Ziel, aber die wäre eine Option gewesen. Und so haben wir uns damals für die Türkei entschieden. Wir haben recht schnell gemerkt, die Türkei ist sehr schwer und haben dann mit kleineren Approaches auch versucht, Spanien und Italien zu machen. Also haben dann recht schnell geguckt, ob unsere Entscheidung für die Türkei vielleicht eine falsche war und andere Märkte besser funktionieren. Aber im Endeffekt hätte es genauso gut auch Spanien sein können.
Jetzt haben wir diese zwei Märkte definiert, einmal Schweiz, einmal Türkei. Du sagtest es schon, deine begrenzte Ressourcen natürlich in dieser Unternehmensphase. Was war euer initiales Playbook? Wie wolltet ihr diese zwei Märkte jetzt angehen? Zentral von hier, dezentral, mit was für einer Motion? Welche Sachen aus Deutschland habt ihr übernommen vielleicht? Welche habt ihr, musstet ihr neu denken? Also freue ich mich jetzt auf ein paar Details über eure Internationalisierungsstrategie in diesen zwei Märkten.
Ja, ich glaube, das Fiese war, wir hatten nicht viele Beispiele, die wir nehmen konnten, die ähnlich funktionieren, weil wenn du dir anschaust, wer aus Deutschland oder auch selbst aus der UK heraus in Europa mal internationalisiert hat, im Bildungsbereich, da fällt dir auf die Schnelle und auch bei weiterem Nachdenken nicht viel an. Und deswegen war das für uns total schwierig, sage ich mal, ein Playbook zu kopieren oder uns daran zu inspirieren. Also haben wir versucht, viele Experten reinzuholen, die Internationalisierung gemacht haben und versucht, ein Playbook zu erstellen, dass das funktioniert. Und zwar damals schon sehr klar, du brauchst eine Nähe, du musst die Sprachbarrieren abbauen. Das heißt, du musst wirklich versuchen, vor Ort zu sein, ein Office vor Ort zu haben, eine Local Company, eine Local Entity zu haben. Und das war der Approach, den wir in der Türkei gewählt haben. Wir haben ein Office gemietet, wir haben Leute vor Ort eingestellt, das ist auch kostentechnisch ein Vorteil gewesen. Und haben gesagt, wir spielen das quasi aus Istanbul quasi heraus. Ne? In der Schweiz haben wir deswegen aber auch genau was komplett anderes ans Playbook versucht, also zentral aus Berlin heraus das Ganze zu machen, keine Local Entity, gehofft, dass wir die Sprachbarrieren irgendwie abbauen können, indem wir Leute aus der Schweiz in Berlin einstellen. Auch dort einen Kostenfaktor, weil wenn du Schweizer Leute vor Ort einstellst, ist das deutlich teurer ist. Und haben somit zwei unterschiedliche Playbooks getestet. Also komplett unterschiedlich, weil wir gesagt haben, lieber fail fast und die Learnings mitzuziehen, zu verstehen, was lief und was lief nicht, als zu sagen, wir wissen schon, wie der richtige Weg ist. Und so haben zwei unterschiedliche Playbooks, die wir auch dann in aller Konsequenz tatsächlich executed haben.
Jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Ergebnisse und Learnings aus diesen zwei Execution Strategies. Jetzt kannst du mir natürlich sagen, beide haben super funktioniert. Das heißt, ich habe genau in beiden Märkten das komplett Richtige gemacht. Da ziehe ich hier meine Artist-Cap digital. Aber wahrscheinlich hat ja nicht alles geklappt. Und wie du schon meintest, habt ihr sicherlich auch viel gelernt. Welche der zwei Strategien hat denn wie gut funktioniert für den jeweiligen Markt?
Also die Frage ist ganz einfach. Die beide haben katastrophal funktioniert. Also das ist ja die Wahrheit dahinter. Wir hatten extra zwei Strategien gewählt, weil wir schon gedacht haben, oh, lass eine funktionieren, das ist eine super Story für die nächste Finanzierungsrunde. Wir können double down und das typische Playbook dann executen und kopieren und machen. Und im Kopf waren wir schon bei der Eroberung von Europa. Und wir haben bei beidem gelernt, dass es wirklich katastrophal funktioniert hat. Also es ist nicht so, dass wir nicht Kunden gewonnen hätten und die Kunden auch bis heute unsere Tools nutzen. Aber wir haben einfach Kunden in einer absolut langsamen Schlagzahl gewonnen, sodass sie vom Revenue Impact auf unsere generelle Topline und auch die weitere Entwicklung in Deutschland, die zu dem damaligen Zeitpunkt doch sehr, sehr rasant voranging, null Impact hatten. Ja, und ob du dann in der nächsten Runde sagst, ja, ich habe 100% des Umsatzes in Deutschland oder ich habe 99% des Umsatzes in Deutschland, irrelevant. Wir mussten dann sehr, sehr schnell überlegen, wir haben das sehr, sehr früh gemerkt, so nach wirklich so, ich würde sagen, Schweiz deutlich schneller, weil wir auch die Sprachbarriere komplett unterschätzt haben. Wenn du in der Schweiz einen Kunden betreuen willst, musst du Schweizerdeutsch sprechen. Du musst. Das ist nicht eine Optionalität. Und auch, wir haben uns in der Türkei ein bisschen länger Zeit gegeben, weil wir auch ja wirklich Leute eingestellt haben, Office aufgemacht haben und Co. Und haben dann wirklich, ich glaube, nach 6 Monaten aufgehört damit, weil wir einfach gemerkt haben, es kommt nicht, es fliegt nicht. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt nicht lang genug dran gearbeitet hätten und jetzt eine Pipeline da gewesen ist und wenn diese Pipeline dann kommt, dann wäre es gut gewesen. Wir hatten nicht mal genug Pipeline am Ende, dass sich das gelohnt hätte. Und hinzu kam natürlich auch in der Türkei damals die politische Instabilität, ne, die Lira, in der uns öffentliche Kunden dann auch bezahlt haben, hat ja rasant an Wert verloren, sodass wir wirklich schnell gesagt haben, okay, die beiden Versuche waren es nicht. Ja, und sind dann im nächsten Schritt hingegangen, auch zurück zum Board, zurück zum Team und waren erstmal auch sehr demotiviert. Ne? Sagen, hey, wir haben es alles versucht, wir haben eigentlich das klassische Playbook gemacht. Es gab zu der Zeit auf Spotify sicherlich keinen einzigen Podcast, den ich nicht gehört hätte zur internationaler Expansion und deren Dinge ich nicht versucht habe zu implementieren, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und das ist aber die Momente, wo wir wirklich vor der Frage standen, okay, bleiben wir jetzt in Deutschland, bauen wir den Case, verkloppen den an irgendeinen Private Equity oder laufen wir jetzt so fest und so hart gegen diese Wand der Internationalisierung, dass sie dann halt doch irgendwann bricht. Und das war der Ansatz, den wir für uns gewählt haben, wo wir rein wollten. Und ab dann beginnt wirklich die Arbeit. Bis dann war es sehr euphorisch und sehr, sehr groß und ab dann ging es wirklich los. Und wir haben dann gesagt, okay, was haben wir falsch gemacht? Punkt 1, was haben wir falsch gemacht? Und Punkt 2, was haben wir daraus gelernt? Ne, und da waren schon sehr akribische Learnings draus. Zum Beispiel, unsere Brand Stewie itself funktioniert null in den internationalen Ländern. Die wollen lokale Marken. Die wollen wirklich nicht nur eine lokale Entity, sondern damit wirklich dieser Trust da ist, brauchen sie auch eine lokale Marke. Dann haben wir gelernt, was für den Vertical OS Approach gar nicht so schlecht ist, aber für uns damals sehr schwierig einzuordnen war, dass du pro Land andere Top-of-Mind-Probleme hast. Mhm. Also, dass natürlich alle Länder irgendwie ein Problem mit Kommunikation im Schulkontext haben, ist klar. So. Aber die Frage ist, wie hoch steht das auf der Wichtigkeit? Ne, in Deutschland war das ein Top-of-the-Mind-Problem. Ich muss Eltern erreichen. In der Türkei ist zum Beispiel die Thematik Elternkommunikation gar kein so großes Problem, weil die eh alle in der Ganztagsbetreuung tatsächlich sind, so dass du diese Wichtigkeit gar nicht da hast und die Wichtigkeit eher daran liegt, okay, ich muss die Schülerakte managen, weil wir sind da noch nicht so dokumentativ auf einem gleichen Level. In Deutschland bist du automatisch von der ganzen Bürokratieprägung dokumentativ, selbst wenn du es über Excel und Word machst, auf einem ganz anderen Level. Ne? Also die Top-of-Mind-Probleme unterscheiden. Das heißt, du brauchst eine Breite an Software-Suite, um das Top-of-Mind-Problem zu bedienen. Und dann, wenn du das Top-of-Mind-Problem bedient hast, den Kunden weiterzuentwickeln und zeigen, ah, das sind doch die Benefits, wenn du Elternkommunikation machst. Und das dritte Learning ist Referenzen. Du brauchst Referenzen, die dein Tool nutzen. Jede Schule hat uns gefragt, wer nutzt das? Und as soon as wir sagen konnten, hey, wir haben hier die 50, die 100 Referenzen, dann fliegt's. Du brauchst diese Basis von Early Trustern und das darf nicht nur 10 sein, das müssen wirklich fast Richtung 100, damit du auch regional so ein bisschen verteilt hast, dass du andere Größen hast, eine kleine Schule, eine größere Schule. Du brauchst Referenzen, du brauchst Schulen, die dein Tool täglich nutzen, weil jeder Lehrer ruft mindestens eine andere Schule an und fragt, wie läuft's? Wie war die Einführung? Hat die funktioniert? Hat die geklappt? Und diese drei Dinge waren die Learnings. Und jetzt war es für uns dann an der Zeit, okay, wie bauen wir die in unseren Approach ein?
Ich vermute, gerade jetzt, also ich habe ein paar Fragen zu diesen von dir erwähnten drei Themen. Vielleicht mal mit der letzten angefangen. 50 bis 100 Referenzkunden kommen ja nicht irgendwo her, gerade wenn du selber in einen neuen Markt gehst. Ja, ich vermute, dass das einer der Gründe ist, warum M&A aktuell bei euch auch ein Thema geworden ist. Liege ich da komplett falsch?
100%. Wir haben überlegt, okay, wie kriegst du diese Themen gelöst? Ne, ein paar Themen kannst du lösen mit der Anpassung des M&A-Playbooks. Aber wir haben gesagt, wenn wir ganz konsequent sind und wirklich sagen, diese drei Dinge sind essentielle Grundfundamente, um international erfolgreich zu expandieren, ist M&A der einzige Schritt, der funktioniert. Die einzige Strategie, die funktioniert. Und dann beginnt die nächste Herausforderung. Wenn du sagst, okay, M&A ist der einzige Weg, der funktioniert, musst du dich fragen, was kann ich aber on top of it tun, in dem PMI-Prozess tun, damit trotzdem Wertstiftung entsteht? Weil kaufen löst ja noch ganz wenig Probleme. Kaufen ist gerade das Grundfundament. Du musst die richtigen Firmen kaufen, weil sonst hast du auch Probleme. Aber du musst dann überlegen, okay, mein Playbook beginnt nach der M&A, also mit und dann nach der M&A-Transaktion. Und das war damals der ganz konsequente Shift. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das Board, das das mitentwickelt hat und auch mitgetragen hat. Das ist für eine Series A-Company nicht selbstverständlich und nicht typisch. Aber wirklich diesen konsequenten Lösungsansatz zu gehen und zu sagen, wir gehen jetzt auf die M&A-Strategie und wir bauen ein Playbook, wie wir Targets, die wir kaufen, so entwickeln können, dass wir sie wieder re-acceleraten können in dem Speed, wie sie das Land gewinnen und wirklich der lokale Champion werden.
Macht aus meiner Sicht total Sinn, weil ich glaube auch bei deinem Punkt 1, du brauchst lokale Brands, wäre meine Anschlussfrage gewesen, okay, lokale Brands zu entwickeln, zu designen, zu bauen, ist ja auch ein Prozess an sich, der langwierig ist, teuer ist mit Agencies, wo du kulturelle Elemente schwer einschätzen kannst, also auch das kaum lösbar, wahrscheinlich die zweite Säule, die Priorisierung der Pains und dann dein Messaging darauf ausrichten, das könnte man wahrscheinlich als einziges noch irgendwie selber machen über Customer Interviews und den Markt verstehen, aber 1 und 3 nahezu unmöglich, wie du sagst.
Und viel zu teuer auch. Und also,
genau, und zu langsam auch, ne? Also, wahrscheinlich auch viel zu langsam. Also, das ist klar. Anschlussfrage vielleicht an den M&A-Prozess. Ich glaube sozusagen, diese drei Säulen schon Mehrwert genug. Wahrscheinlich wird ja eine vierte Dimension in M&A sein. Und jetzt machen wir vielleicht einen kurzen Exkurs in Anbetracht der Zeit, aber auch natürlich Value-Add in Terms of Product, also Funktionalität vielleicht, die euer Core-Produkt, euer OS nochmal besser macht. Spielt das eine Rolle oder ist es eher eine untergeordnete Dimension, weil ihr sagt, hey, wir nutzen das wirklich als Instrument für Market Entry, für Additional Revenue und ja, Produkt sollte jetzt irgendwie gut sein, aber wenn das jetzt keinen krassen innovativen Mehrwert bringt für unser Kernprodukt, auch egal.
Nein, ganz im Gegenteil. Klar gibt es mehrere M&A-Strategien. Ich habe selten eine Firma erlebt, die sagt, ich habe nur eine M&A-Strategie und ich execute nur nach der. Es braucht für gewisse Märkte und auch für gewisse Phasen gewisse Modelle. Und damals hatten wir zwei Modelle erarbeitet, also zwei Playbooks erarbeitet. Einmal einen rein Consolidating Case, also quasi unsere stärkste Softwarekomponente damals war die Kommunikation. Das heißt, in einem Land eine Kommunikationsplattform zu kaufen, haben wir uns sehr sicher gefühlt, weil wir wussten, dass unsere Kommunikation in der Breite und in der Individualisierung, wie du es hättest einstellen können, quasi jeglichen Need löst. Das wäre dann, wir kaufen den Markt und die Kunden. Haben wir dann auch gemacht mit unserer zweiten Transaktion in Belgien. Haben wir wirklich eine Firma gekauft, wo wir einfach die Kunden übernommen haben, die Kunden auf uns umgezogen haben, die lokale Brand, die lokalen Kunden trotzdem genutzt haben und daraufhin skaliert haben. Und das zweite war natürlich, okay, wie erweitere ich mein OS? Weil durch das Erweitern des OS schlägst du auch automatisch den zweiten Punkt. Du kaufst dir etwas ein, von dem du schon weißt, es ist Top-of-Mind-Problem in dem Land. So. Das macht das Kaufen aber wieder schwieriger, weil du musst wirklich viel mehr Zeit in den Tech-DDs, in den Companies, die du scoutest, verbringen. Weil, wo du einen Markt kaufst, da weißt du, okay, die müssen guten Service haben, die müssen funktionieren, die Reviews müssen sein, die Brand muss stabil sein, ist auch schwer zu untersuchen. Aber wenn du das Produkt mitkaufst, kommt on top nochmal eine ganz andere Analyse. Ist das Team fähig, sich weiterzuentwickeln? Ist das Produkt ausgereift? Ist das Produkt etwas, was weiter wachsen kann? Ist das Produkt sicher und stabil? Kann das auch in weiteren Ländern funktionieren? Was muss ich rebuilden? Also es kommt eine ganz andere Dimension dazu und das Spektrum, aus wem du auswählen kannst, was du kaufst, wird von sehr, sehr breit und sehr, sehr sehr fragmentiert zu sehr, sehr fokussiert. Du hast dann wirklich pro Markt eigentlich nur noch ein oder zwei Player, die du gerne hättest.
Ja, sehr, sehr spannender Denkprozess und ich nehme an und verfolge es, dass der Prozess auch aktiv weiterläuft. Ich vermute, es gibt wahrscheinlich gerade zwei, drei aktive Assets, die ihr euch anschaut, mit denen ihr im Gespräch, vielleicht sogar mehr. Was mich vielleicht zu meiner inhaltlich letzten Frage führt, wie gesättigt oder wie viel Expansionspotenzial seht ihr noch in Europa? Und du hast es schon angemerkt, ihr habt vereinzelt auch Kunden schon in Südamerika, in anderen kontinentalen Märkten. Ist das in den nächsten 2 bis 3 Jahren ein Fokusthema für euch, wo ihr auch rein wollt, vielleicht über eine M&A-Strategie oder sagt ihr, hey, Europa hat bis 2028 noch so viel Potenzial, dass wir hier erstmal sozusagen die Expansion weitertreiben?
Man muss sich natürlich angucken, wie die Märkte sich entwickeln. Aber Europa ist unser Fokus. Und ich glaube, wir haben das Potenzial, über die nächsten 5 Jahre in Europa einfach eine Company zu bauen, die in einem mittleren dreistelligen Millionenbereich ARR macht. Und das Potenzial ist mehr als genug da. Das Potenzial ist schon theoretisch zu erreichen, nur in Deutschland. Aber es ist noch schneller zu erreichen, wenn du es internationalisierst. Und das ist der Fokus. Das heißt, das Team, die Mannschaft, die ganzen Leute, die hier morgens aufstehen, in das Unternehmen kommen, die haben das Ziel, wir wollen Marktführer in Europa werden. Wir haben durch die Transaktion, die wir jetzt ja gemacht haben mit Fox, ein hervorragendes Team hinzubekommen und wirklich dürfen uns jetzt Marktführer in Dach nennen. Aber Europa ist noch so viel Raum, so viel Möglichkeit. so viel Potenzial und da arbeiten wir mit Hochdruck dran, das zu erreichen.
Da freue ich mich drauf, das weiter zu verfolgen, Daniel, und wünsche euch in der europäischen Vorherrschaft auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Bin sehr gespannt, im nächsten Jahr mal zu hören, wie die Expansion weiterging, und vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge dann über einen Review der M&A-Strategie. Auch da wird ja wahrscheinlich neben vielen guten Akquisitionen auch das eine oder andere der schwierige Merger dabei sein, wie ich mir vorstellen kann, aus eigener Erfahrung. Daher erstmal an der Stelle ein riesen Dankeschön an der Stelle für deine Insights heute und die vielen, vielen spannenden Einblicke in eure Reise.
Ich danke dir und ich komme gerne wieder und berichte, wie es läuft.
Bevor du gehst, brauchen wir natürlich von dir noch eine Restaurantempfehlung. Ja, alle Restaurantempfehlungen von all unseren über 200 Gästen gibt es auf artist.net. Also man muss nie wieder schlecht essen, wenn man irgendwo unterwegs ist in Europa, weil wir so gute Empfehlungen haben von unseren FounderInnen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, bist du beheimatet in Koblenz, Daniel, richtig, oder? Und da haben wir, glaube ich, noch keine Empfehlung. Das heißt,
mich würde es wundern, wenn du eine hättest.
du wirst jetzt die Massen des SaaS-Marktes in Koblenz in eine Location routen können. Wo sollte das sein?
Also, zunächst mal würde es mich freuen, mehr Leute in Koblenz zu haben. Ich bin gebürtiger Koblenzer und ich liebe die Stadt und ich würde mir freuen, wenn mehr Leute da sind. Und wir haben ja alles. Wir haben gute Universitäten, gute Infrastruktur und auch ein paar lokale Champions und Hidden Champions. Und als Essenstipp, ich kann mich wirklich nicht zwischen zwei unterscheiden. Aber ich versuche es präzise zu machen.
Nee, das muss ich leider unterbinden. Weil wir dürfen das hier, wir haben das noch niemandem gestattet. Es muss ein Tipp sein, aber das hat einen guten Grund. Wir wollen dich ja gerne wieder haben in der Show, Daniel. Und wir brauchen was fürs nächste Mal. Ja, daher ist jetzt keine Wertung, wer von den beiden besser ist, sondern wir würden uns den zweiten einfach aufsparen.
Wir sparen uns den zweiten auf. Es gibt ein Restaurant, ist in Koblenz, es heißt La Gondola. Es ist ein Italiener. Und es ist ein Italiener, der ist klassisch. Seit 30 Jahren noch immer in Eigentümerschaft. Ein ganz kleiner Laden. Der Service ist von dieser Welt. Es fühlt sich ein, wenn du diesen Laden betrittst, als ob du in Italien hineintrittst. Und machen die Pasta frisch. Und das ist die großartigste Pasta, die du hier essen kannst. Deswegen La Gondola.
Das ist ein super Schlusspunkt. Mein erster Job, einer meiner ersten Jobs, den ich hatte, war Eisverkauf mit Italiener im La Gondola in Görlitz. Daher kann ich nur sagen, ein runder Abschluss dieser Folge. Ganz herzlichen Dank an dich. Und liebe Grüße nach Koblenz und euch weiterhin viel Erfolg.
Danke dir. Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet viel mitnehmen. Noch viel mehr mitnehmen werdet ihr können zum Artist Summit im Oktober am 10.10. Es sind nur noch wenige Wochen und wir freuen uns, die komplette zentraleuropäische SaaS-Szene in Berlin zusammenzuholen. Neben den 60 super spannenden Content-Sessions zu Go-to-Market, Growth und Fundraising haben wir dieses Jahr uns noch was Neues überlegt mit dem Fokus auf Tech-Profile, CTOs, CPOs, Head of Engineering. Es wird 15 sehr intime Talks von super Senioren, CTOs und CPOs geben, unter anderem der CTO von SumUp, Johannes Schaback, der CTO von Contentful, Unicorn, Paolo Negri. Wir haben den CTO von Signavio am Start und die werden in kleinen Sessions mit 25 bis 30 Leuten in einem sehr, sehr geschützten Raum ein Ask Me Anything machen und sehr coole Content-Sessions. Plus am Abend gibt's für unsere CTOs und CPOs noch ein 3-Gänge-Menü in Zusammenarbeit mit AWS und Kreuzwerker und Doit sowie AMD in einer völlig anderen Location, wenn wir 100 Leute nochmal zusammenbringen für ein sehr, sehr cooles High-Networking-Dinner. Das heißt, wenn eure Tech-Leader noch nicht angemeldet sind für das Event, ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir freuen uns, denn wir denken, neben den richtigen Go-to-Market-Playbooks und dem richtigen Kapital braucht es auch richtig gute Software, um SaaS-Companies richtig groß zu machen. Daher haben wir dieses Jahr da einen weiteren Fokus drauf gelegt. Wir freuen uns auf euch, sagen an dieser Stelle Danke und bis Oktober. Und hier geht's nächste Woche weiter mit Jannis. Bis dahin, ciao, ciao.